Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to you holiday.
Talk about it, you
know? Ally.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallihallo, Hallöchen. Ich bin Sophia. Ihr seid bei Hellol, dem
Podcast.
Dem Podcast. Ich habe mir hier was zu notiert. Jo, wie willst du es hören?
Ja, sag.
Dem Podcast mit der Overdose Popkultur im Internet.
Wow.
Danke an Ed for Fox's sake, der uns diesen Vorschlag geliefert hat.
Krass, der ist gut. Der hat mich auch jetzt kalt erwischt, ich sag's dir ehrlich.
Schön, dass ihr wieder da seid. Joa, wie geht's uns? Wie geht's dem in der Hitze gedünsteten Hirn?
Ja, mein Hirn ist noch nicht ganz zurück auf diesem Planeten. Ich fühle mich seit ein paar Tagen, als würde meine Seele so einen Meter über mir schweben.
Mhm.
Es ist noch nicht ganz wieder in mir.
Mhm.
Also, wenn ich heute ein bisschen langsam bin, liegt es daran, dass wir gestern 41 Grad hatten.
Ja.
Und ich das ganze Wochenende durch Berlin gerannt bin, weil ich hatte Besuch und wollte denen was bieten. Und dann sind wir bei 42 Grad so am Potsdamer Platz lang gekrebst und so.
Scheiße.
Es war jetzt vielleicht, ja, nee, aber es ging, man schafft dann doch mehr, als man denkt. Aber dementsprechend bin ich jetzt frittiert.
Mhm.
Und freue mich richtig drauf, heute Nacht bei 20 Grad zu ratzen.
Ja, Mann.
Das wird so geil.
Ich war ja am Wochenende in München für die Pride. Da habe ich dies und das gemacht. Und ich bin tatsächlich einen Tag früher abgereist, weil ich dachte, ich kann nicht einen Tag weiter in diesem Hotelzimmer schlafen, das unklimatisiert war und das den ganzen Tag die Sonne so krass reingeballert hat. Meine Wohnung ist eigentlich durchgehend kalt.
Ja, deswegen ist es auch schön, dass wir jetzt hier sind.
Ja, das ist jetzt, finde ich, hier einigermaßen erträglich.
Ja.
Ich habe außerdem noch eine schöne Erfahrung gemacht bei der Pride, von der ich dir erzählen wollte.
Ja, bitte erzähl.
Ich wurde nämlich zweimal angesprochen von Leuten, die mich von Hellol
erkannt
haben.
Oh, toll.
Ja. und ich soll dir hiermit herzlich liebe Grüße ausrichten.
Oh, toll. Das
und
freut mich aber.
Ihr beiden Mäuse da draußen, fühlt euch gegrüßt.
Ja.
Das war sehr schön.
Liebe Grüße.
Weil es ist bei Willkommen Club natürlich schon passiert und so bei anderen Sachen, aber wirklich noch nie, dass jemand gesagt hat, bist du Sophia Seiler?
Bist du nicht die von Hellol?
Von Hellol.
Toll. Absurd.
Wirklich komplett Gugu. Wir machen direkt weiter mit der Community-Einbindung. Ich habe mir nämlich Kommentare rausgeschrieben. Mhm. Es folgt also eine kleine Kommentar-Rundschau. Wir haben es auch schnell. Es sind zwei Stück. Mimibo schreibt, sehr gute Folge. Vielen Dank. Das war's. Dein Spaß.
Ja.
Möchte zum Thema Grooming auch gerne den Podcast Die Lieblingsschülerin vom Deutschlandfunk empfehlen. Schildert anschaulich die Dynamiken anhand verschiedener Fälle und zeigt halt auch, wie komplett normal das alles leider ist.
Mhm.
Und wie wenig Täter zu befürchten haben.
Das haben mehrere Leute empfohlen in den Kommis.
Genau, deswegen dachte ich, nehmen wir das hier mal rein, falls ihr Bock habt, euch noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Dann hört da gerne rein. Und einen weiteren Kommentar, den ich lustig fand, kam von Don Prigos. Grüße gehen raus.
Mhm. Ikone.
Agavendicksaft ist für mich links.
Macht komplett Sinn.
Ja.
Sagt die, die ihn zu Hause hat. Die Vorwürfe stimmen.
Seid ihr wirklich links, wenn ihr keinen Agavendicksaft zu Hause habt?
Agavendicksaft.
Agavendicksaft.
Übrigens, falls ihr euch wundert mit dem Timing dieser Folge, vielleicht sollten wir das noch kurz erklären, weil wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen eine Sommerpause. Jetzt haben wir sie einfach doch nicht gemacht.
Stimmt.
Beziehungsweise so halb gemacht, weil es kam eben am Samstag keine Folge. Wir machen die jetzt random in der Woche.
Mhm.
Ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag tatsächlich, aber ihr werdet es erfahren. Auf jeden Fall war Sophia die Streberin, konnte es einfach nicht lassen, eine Folge vorzubereiten. Sie wollte es unbedingt machen und ich habe sie nicht aufgehalten. Deswegen machen wir es jetzt so, dass diese Folge jetzt quasi an einem anderen Tag kommt als sonst. Und dafür kommt aber jetzt den kommenden Samstag keine Folge und dann wieder regulär am Samstag drauf. Okay? Das ist die Timeline.
Ja, das Ding war, ich dachte, das ist ein Thema mit einem aktuellen Bezug, das muss jetzt kommen.
Ja.
Und deswegen dachte ich, wir schieben das rein, verschieben dafür den nächsten schrecklichen Mann, den wir uns für die nächste Folge aufgespart haben. Und widmen uns heute vollumfänglich einem Thema, das außerdem auch vorgeschlagen wurde von
Jakob.
Jakob.
Also, beziehungsweise mir wurde halt dieser Clip, über den wir dann noch gleich reden, geschickt.
Mhm.
Von wegen, guck mal, wie abgefuckt.
Ja, das Thema, das spukte durchs Internet, nämlich Dieter Nuhr mit einem Bit zu Femizide. Den waren den echten Schenkelklopfer.
Das ist echt ein tolles Thema für Comedy-Bit.
Ja, kennste, Femizide. Hihihihuhu. Das war Mario Barth, aber Dieter Nuhr ist bekanntermaßen auch nur Mario Barth für Leute mit Bachelor- bzw. Lehramtsstudium, weil für die Leute gab es meistens noch kein Bachelor-Master-System, weil die sind alt.
Ja.
Wir erzählen nach. Um was geht's? Wieso wird sich aufgeregt? Wie lautet die Kritik? Wie ging's weiter? Und natürlich bieten wir auch einen kleinen Rahmen, denn immerhin leben wir in einer Gesellschaft.
So ist es.
Also, Jovi, du weißt gar nichts, gell?
Ich habe wirklich nur so ungefähr 10 Sekunden von diesem Clip gesehen und sonst weiß ich nichts.
Ja, schrecklicherweise war das nicht nur ein Clip, sondern Teil der Sendung Nur im Ersten. Das ist eine Sendung von der ARD, deren XXL-Variante am 18.06. erschienen ist. Also ist schon eine Weile her. Jetzt gibt es aber erst so den Aufruhr seit einer Woche. Ein Ausschnitt wird davon eben immer besonders besprochen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unfair, weil der Rest ist auch erwähnenswert scheiße. Ich muss sagen, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich nehme mir die komplette Sendung vor. Ich muss sagen, ihr habt nicht alles angeguckt, aber Großteile, weil ihr mir offensichtlich selbst nichts wert bin.
Was heißt denn XXL? Wie lang ist das?
1,5 Stunden, glaube ich. Okay. Oder so eine Stunde. Okay. Zwischen einer Stunde und 1,5 Stunden. Beispielsweise gibt es einen Auftritt von Lisa Eckhardt, da kann man noch guten Gewissens über Pronomen lachen.
Ah ja.
Alle haben ADHS, lol. Oder, Zitat, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Frauen mit so extrem aufgespritzten Lippen immer einen Typen haben, der aussieht, als gäbe es von ihm die dicke Lippe umsonst? Mein Mann ist ein Netter, der hat mich kürzlich erst betrogen und mich danach getröstet. Keine Angst, es war nur Sex und sie hat's nicht einmal gewollt. Dann nimmt sie die andere Rolle an. Das heißt, du siehst sie nicht wieder. Rollenswitch. Schätzchen, niemand sieht sie wieder.
Was zum Fick?
Dafür kann man Lacher kassieren.
Haben da Leute gelacht?
Ja.
Was ist mit denen?
Also es ist wirklich...
Jesus fucking Christ.
Außerdem treten in der Sendung noch auf Ingo Appelt, Johann König, Mirja Böß, Jonas Greiner, Andreas Revers und, ja, Lisa Eckhardt habt ihr jetzt gerade.
Das sind einfach genau dieselben gehört. Wie vor 15 Jahren.
Ja.
Fucking Ingo Appelt.
Fazit, naja, wie gesagt, der Aufreger kam dann aber... Nicht von Lisa Eckhardt ausnahmsweise, sondern aus seinen Zwischenmoderationen. Und der Aufreger war nicht, Klimaschützer sind so dumm, lol. Oder Gags darüber, dass dicke Menschen ja auch oft Hunger haben, hahaha. Sondern eben sein Bit über Femizide, beziehungsweise das streitet er ab, dazu kommen wir später noch. Er hat sich nämlich inzwischen geäußert. Ah. Er macht sich eigentlich lustig über das Wort strukturell, weil man darf ja nicht mehr sagen, ich finde eine Personengruppe scheiße, sondern jetzt sagt man halt, ich finde die strukturell scheiße. Ich weiß
in Bezug
nicht,
auf Männerhass wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, ja. Ihr könnt mir ja ehrlich gesagt coolere Arten ausdenken, um zu sagen, dass ich Sachen nicht verstanden habe oder auch einfach zu faul bin, sie einmal nachzulesen. Aber er sagt es eben so. Ich könnte davon auch einen Clip vorspielen.
Das habe ich gelesen. Männer müssen sich ändern, steht da. Weil Männer strukturell irgendwie doof werden. Ja, so wie, weiß ich nicht, er hier. Ne, da. Wirkt sympathisch, aber strukturell? Ich kenne ihn gar nicht, aber ich kenne ja die Struktur. Welche Wirkung ein dümmliches Pauschalurteil hat, kommt auf die Formulierung an. Sagen Sie nicht, Männer sind alles Arschlöcher. Sagen Sie, internalisierte, hegemoniale, cisnormative Strukturen erzeugen strukturell toxische, patriarchale Diskriminierung. Dann klingt das Pauschalurteil nach Nobelpreis.
Was er sagt, aber unironisch halt.
Ja, und es hat für mich also einen ganz komischen Beigeschmack von so Wissenschaftsfeindlichkeit oder von wahrscheinlich auch Gender Studies sind ja gar kein Studium, hihihi.
Ich glaube, er glaubt auch nicht nur nicht an Gender Studies, sondern auch nicht an Soziologie.
Ja, 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 voll. Er hinterlegt seine Bits mit so Textausschnitten zu Artikeln zum Thema Heterofatalismus. Deswegen auch vielleicht nochmal an euch direkt die Weiterleitung. Wir haben dazu schon eine Folge gemacht. Schaut euch die gerne an.
Die heißt, sind Boyfriends cringe?
So. Und er blendet tatsächlich Texte ein von Leuten, die ich toll finde, zum Beispiel Carolina Schwarz. Die schreibt oft diese Geschlechtsthemen für die Taz. Nuhr zitiert außerdem einen süddeutschen Text. Und ich werde jetzt kurz draus vorlesen, was danach folgt. Zitat, Warum sollte ich mein Leben mit jemandem teilen, der mich statistisch schlägt oder sogar tötet? Und knüpft dann an, Statistik ist offenbar nicht die Stärke der Autorin. Ich will nicht behaupten, dass das strukturell bei Frauen so ist, das ist nicht der Fall, aber bei ihr schon. Deshalb mal ganz in Ruhe erklärt. Morde an Frauen werden im Wesentlichen von Männern verübt, das ist richtig. Bedeutet aber nicht, dass Männer ständig Frauen töten. Bla bla bla, da macht er nun hanebüchenen Vergleich zu Muslimen. Es gibt etwa 300 bis 350 Frauenmorde jedes Jahr und natürlich sind das 300 bis 350 zu viel. Das ist doch gar keine Frage.
Aber.
Aber. Na klar, aber. Es gibt in Deutschland zig Millionen Männer. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Beziehung auf einen Frauenmörder zu treffen, ist praktisch null. Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach mal kennenlernt. Und dafür kassiert er dann tatsächlich den Lacher mit Applaus.
Es hackt doch.
Vielleicht könnte man ja einfach mal fragen, ob er nebenberuflich als Frauenmörder tätig ist.
Ja, damit ist das Problem dann auch gelöst.
Ja.
So wird dann nie keine Frau mehr ermordet.
Ja.
Easy peasy.
Das Stück ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, bis Beate Hausbichler sich geäußert hat. Die kennt man vielleicht, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Das kam 2021 raus und heute leitet sie das frauenpolitische Ressort im Standard. Mhm. Also es gab einen Aufreger in Österreich.
Krass.
Sie äußert die erste Kritik, in der sie einerseits eben darauf verweist, dass Femizide nur die Spitze der Gewalt sind.
Ja.
Sie schreibt, Zitat, für 2023 zählte das Bundeskriminalamt 938 Mädchen und Frauen, die Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte wurden. Aber all das halb so wild passiert ja praktisch nie. Mhm. Und danach geht sie noch darauf ein, dass er mit seiner Pointe die Opfer, also den Opfern, die Schuld in die Schuhe schiebt.
Ja.
Ich zitiere, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk deutet nur an, ja, schon verstanden, es ist nur ein Witz. Frauen würden einfach zu schnell mit irgendwem ins Bett steigen, statt vorher gründlich zu prüfen, ob der Mann ihnen wohl gefährlich werden könnte. Die Botschaft ist klar, Selbstschuld, hahaha.
Ja.
Und ja, ich finde, sie gut hat damit
zusammengefasst, ja.
Ja, wirklich sehr viele gute Punkte angesprochen. Dieses Victim-Blaming, das er auch abstreitet in seiner Antwort darauf, aber ist relativ eindeutig. Ich habe das Gefühl, er versteckt sich halt hinter dem Satz, natürlich ist jeder Frauenmord schlimm und dann darf man danach alles sagen.
Ja.
Und seine Erklärung, dass er eben dieses Wort strukturell oder Pauschalurteile kritisieren wollte, das geht damit ja gar nicht auf. Also darauf zahlt der Witz ja einfach nicht ein.
Nee.
Johannes Schneider in der Zeit schreibt zum Beispiel, man muss nun gar kein Superfeminist sein, um das, was hier passiert, als empathielos, übergriffig und ressentimentgeladen zu begreifen. Wer auf Morde mit einem recht unverblümten Augen auf bei der Partnerwahl reagiert, betreibt spekulatives Slutshaming und Täter-Opfer-Umkehr. Mehr noch, was er sagt, ist doch einfach falsch.
Ja.
Mit dem, was er sagt, ist einfach falsch, bezieht er sich einerseits darauf, dass Femizide ja in der Regel nicht, so wie hier nur suggeriert, durch irgendwelche fremden Männer, die man nicht kennt, verübt werden.
Mhm.
Mit denen man natürlich blöd, wie man ist, als Frau sofort ins Bett steigt. So dumm. Sondern eben von Leuten, die man kennt, die sich im direkten Bekanntenkreis befinden. Was einfach eine Wiederholung von sogenannten Vergewaltigungsmythen ist. Dazu haben wir auch schon mal gesprochen.
Es sind übrigens auch oftmals Ex-Freunde, also Männer, mit denen man eben nicht mehr zusammen ist.
Eben.
Aus Gründen.
Ja.
Aber das schützt sich dann halt nicht davor, nicht trotzdem ermordet zu werden.
Ja, voll. Und ich meine, dazu müsste man sich halt einmal mal tiefgehender mit dem Thema beschäftigen, um auch festzustellen, oh, ganz oft sind für Femizide ja patriarchale Besitzansprüche der Grund. Aber das macht er nicht. Deswegen wiederholt er auch an anderer Stelle den Punkt, dass es ja um 300 bis 360 Morde sich handelt, wo man auch kritisieren könnte, oh, das ist die Zahl der tatsächlichen Tötungsdelikte an Frauen, aber nicht jeder Tötungsdelikt einer Frau ist ja ein Femizid.
Mhm.
Also, weil bei einem Femizid ist ja das Kriterium, dass praktisch der ausschlaggebende Grund die Tatsache war, dass die Frau eine Frau ist.
Eine für mich sehr funktionierende Definition ist, weil darüber habe ich schon oft gestritten, ein Mord, der nicht passiert wäre, wenn es nicht diese genderbedingten Anforderungen an Frauen gäbe. Also, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten hast, weil du eine Frau bist.
Mhm.
Und wenn du dem quasi nicht gerecht wirst und deswegen ermordet wirst, dann ist es ein Femizid.
Ja, genau. Und das kritisiert tatsächlich auch Simon Strauß in der FAZ in seinem Text Dieter Nuhr ist kein Komiker mehr. Er sagt eben, dass er hier das Wort Femizid, also er nimmt es ja gar nicht in den Mund, aber er suggeriert es, falsch verwendet, und führt es zurück auf ein Zitat von Nancy Faeser, die ehemalige Bundesinnenministerin, bei der Vorstellung der BKA-Zahlen von 2024, in dem sie gesagt hat, dass fast jeden Tag eine Frau umgebracht wird, also 360, und die Zahl wiederholt nur natürlich.
Mich wundert es ehrlich gesagt, dass er nicht dieses Bit direkt angefangen hat mit schon wegen Femizide, was soll das überhaupt sein?
Ja.
Als ob das irgendwie was Besonderes ist, ein Mord ist Mord, whatever. Also weißt du, was halt immer so, also darüber habe ich halt schon oft mit Leuten diskutiert, dass die einfach nicht verstanden haben, was da der Unterschied ist.
Ja.
Also mich wundert, dass er überhaupt die Existenz von Femiziden anerkennt, ja, irgendwie in diesem Bit.
Ja, ja, das ist, vielleicht wurde ihm das nur reinredigiert,
ja, ja.
Vom, ja, RBB.
Oder ihm ist ein kleines Malheur passiert. Ups, ich habe die Existenz dieses Problems anerkannt, aus Versehen.
Obwohl er ja sich offensichtlich auch nicht damit beschäftigt, wenn man, ja, sagt, okay, er versteht nicht, dass ein patriarchales System und patriarchale Besitzansprüche die Grundvoraussetzung sind für so einen,
ja,
für so einen Femizid. Gut. Warte, ihr habt mir hier noch mehr rausgeschrieben. Das hat Simon Strauß kritisiert, das habe ich schon gesagt. Ihr wollt aber noch was zitieren von Johannes Schneider, über den ich gerade gesprochen habe, der eben gesagt hat, man muss kein Superfeminist sein, bla bla bla. Er zieht dann ein Zwischenfazit, Zitat, das Problem ist indes vielleicht genau das, dass wir uns mit und durch nur an diese Form betulicher Aggression gewöhnt haben. Beziehungsweise bemerken wir nun erst, wohin es führen kann, wenn sich das in sehr vielen Fällen schon immer eher plumpe Kabarett nicht gegen die da oben richtet, sondern gegen die da unten. Solange das nur die altersgemäß Jüngeren oder die gesellschaftlich Schwächeren oder in vielen Fällen die Schnittmenge aus beidem waren, mochte das noch durchgehen. Nun aber trifft der Hohn Ermordete und das fällt zumindest sehr schwer, das anders zu lesen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich würde sogar so weit gehen, dass das ja nicht nur Ermordete trifft, sondern auch generell irgendwie alle Frauen, weil, ja, Femizide, wie gesagt, nur die absolute Spitze davon sind. Und wenn wir, ja, Probleme haben, damit die ernst zu nehmen und die anzuerkennen als das, was sie sind, ja, nämlich das Produkt des Patriarchats, dann wird es auch bei geringeren Formen der Gewalt nicht der Fall sein.
Ja, und so ist es ja auch meistens.
Ja.
Aber das ist ein sehr spannender Punkt. Dieses Kabarett ist ja eigentlich dafür da, um nach oben zu treten.
Mhm.
Und das ist wirklich ein bisschen verloren gegangen.
Komplett.
Bei Nuhr und Konsorten. Und auch im Allgemeinen irgendwie. Also klar, es gibt jetzt irgendwie noch die Anstalt und Neo-Magazin und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass es früher mehr gab und dass es auch durch die Bank weg eher,
ja,
darum ging, sich über die Politik lustig zu machen oder irgendwie die Reichen oder halt Leute in Machtpositionen.
Voll. Immer wenn diese Kritik kommt an Kabarett oder so, dann wird ja immer sofort reagiert mit, oh, du hast es nicht verstanden.
Ja, ja.
Und wo will man hier Sprechverbote auferlegen?
Das ist Satire. Das
will man natürlich nicht. Meinetwegen, Comedy und Satire und Kabarett darf natürlich über alles Witze machen. Die Frage ist halt, ist der Witz gut? Finde, ja, ich ihn lustig? Und,
ja,
was,
ist er durchdacht? Ist er schlau? Macht er Sinn?
Ja.
Führt der zu einem logischen Endpunkt, wo, ja, du irgendwie einen neuen Gedanken hast, der für dich Sinn ergibt? Aber das, ja, ist ja total, es läuft ja alles ins Leere, was er sagt.
Ja.
Also es hat ja keine Grundlage.
Ich habe mir dann auch überlegt, was mag ich? Was mag ich an Comedy? Und ich finde es irgendwie, ich finde es lustige Alltagsbeobachtungen gut. Ich finde auch, was man immer so schön sagt, den Spiegel vorhalten gut.
Mhm.
Wenn was Unerwartetes passiert und man überrascht wird. Aber alles, was Dieter Nuhr macht, ist maximal erwartbar.
Voll.
Also, und haha, die Jugend ist zu sensibel. Lustig. Haha, Soziologie ist kein echtes Studium. Lustig,
ja, ja,
noch nie gehört. Also,
ja, er sammelt halt die most common Boomer Talking Points, die man so kennt von,
ja,
von einer Diskussion mit dem Onkel an Weihnachten oder so.
Ja.
Und macht vielleicht, haut da noch 2, 3 Karlauer rein.
Mm.
Und das war's.
Ja.
Das ist halt einfach nicht gut gemacht.
Das sind Sachen, die hört man jeden Tag. Das ist einfach nur,
ja,
du wiederholst einfach bloß,
ja,
normales Zeug, das eh schon gelabert wird.
Und sein
wird.
Publikum lacht und klatscht ja nur,
ja,
nur, weil sie wiederholt bekommen, was sie eh schon denken.
Ja. Voll.
Und das ist halt nicht der Sinn von Kabarett.
Es zeigt halt, dass wir uns, finde ich, in einem gesellschaftlichen Wandel befinden und wie sehr sich manche Leute dagegen sträuben.
Ja.
Und die fühlen sich von sowas abgeholt. Das sind ja auch Sachen, die haben die doch auch schon tausendmal gehört. Aber ja, die denken sich da. Das ist ja
kein neuer Gedanke oder sowas.
Endlich sagt es jemand, wo genau. Ich mir auch immer denke, so, das sagen die Leute die ganze Zeit. Ja, was laberst du?
Und das Gefährliche daran ist, dass wenn ein Dieter nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu einer Primetime im Fernsehen sowas wiederholt, dann fühlst du dich ja in dieser Aussage, die keinerlei logische Grundsatz hat, fühlst du dich ja bestätigt und denkst, na, wenn der das sagt, dann ist es ja auch so. Ja. Und dann habe ich ja recht die ganze Zeit.
Ja.
Obwohl vielleicht Fakten dagegen sprechen, aber wenn Dieter nur das sagt, dann wird es ja wohl stimmen.
Und dann denke ich mir auch mal, dieses Argument, dass es ja Satire ist und Witz und so, das befreit ja den Inhalt nicht davon, trotzdem einen Beitrag zu einer Debatte zu leisten.
Ja, und vor allem auch kritisiert werden zu dürfen.
Ja. Ich frage mich auch immer, weil ja der Mainpunkt von diesen Leuten oder von Dieter Nuhr auch ganz oft die Pointe ist, ha, die jungen Leute, ha, die Klimaschützer.
Ja, der Genderwahn.
Der Genderwahn und so. Wir sind alle zu sensibel, wir nehmen auf zu viele Sachen Rücksicht, bla bla ist.
Dann wird noch über Ausländer sich lustig gemacht.
Ja, oftmals. Aber ich frage mich da auch irgendwie, Kollege Schnürschuh, du willst dich über uns lustig machen, weil wir so sehr Sensibelchen sind, aber du machst seit 10 Jahren den gleichen Witz darüber, dass du eine Wortendung lesen musst.
Ja, ja.
Mit einem Sternchen davor.
Sein ganzes Brand ist eigentlich getriggert sein.
Ja.
Es ist wirklich
du,
so.
Du bist das Sensibelchen hier ja. In der Situation. Also gerade wenn wir auch über Gendern reden, man verlangt ja nicht mal von denen, dass sie gendern. Man verlangt einfach nur, dass sie das lest.
Ja.
Das ist schon zu viel. Naja.
Oder einfach akzeptieren, dass andere es machen.
Ja.
Niemand sagt ja, wenn du das nicht selber machst, dann, keine Ahnung, bist du abgeschoben oder so.
Claudia Reinhardt sagt im Tagesspiegel dazu, Dieter Nuhr ist strukturell unlustig.
Ja.
Vielleicht an der Stelle, es gibt ganz viele junge Leute, ganz viele neue Leute in der deutschen Comedy, die wahnsinnig lustig sind. Fällt dir jemand ein, Joey?
Theresa Reichel?
Ja.
Miguel Robitzky ist jetzt kein Stand-Up-Comedian, naja, aber hilarious.
Comedy-Autor.
Ja. Und manchmal macht er ja auch so Bits fürs Neo-Magazin oder so.
Ja.
Heißt es überhaupt noch Neo-Magazin? Nee, es heißt ZDF-Magazin.
Ja.
Ich bin auch 15 Jahre hinterher, sorry.
Egal.
Aber den finde ich sehr, sehr lustig.
Mhm.
Deutschsprachiger Raum.
Ich habe mir noch ein paar rausgeschrieben, von denen ich
Theresa
cool
Hossa.
Finde. Ja. Anna Lucia finde ich lustig. Rebecca Papp finde ich lustig. Lara Ermer. Ich habe jetzt hier einmal den Falsch aber Lustig-Cast durchgebrabbelt, aber die finden die alle ganz gut.
Mhm.
Und die können das auch, finde ich, ganz gut gegen den Status quo ein bisschen zu wettern. Und
ja. Ich glaube, das Problem ist oft, dass, also das habe ich ja gerade vorhin schon angesprochen, im deutschen Fernsehen habe ich das Gefühl, es werden halt seit ungefähr 1998 dieselben Leute recycelt, statt mal eben jüngeren Menschen auch mal eine Bühne zu bieten. Natürlich gibt es die in so ein paar Spartensendungen, kommen die schon mal vor, aber da muss man schon ganz schön in den Mediatheken buddeln, um die mal zu finden.
Ja.
Also in der Primetime, die einzige Show, die das ganz gut macht, ist die Caroline Kebekus Show in meinem Empfinden, weil die ab und zu mal auch ein paar neue Leute da ranlassen und eine Bühne bieten und so.
Ja, ich fand tatsächlich auch diesen Ansatz von der My Think X, heißt es, glaube ich, war ganz cool. Ob es jetzt so gut funktioniert am Ende, ist die Frage, aber dass man halt irgendwie versucht, Wissenschaft und Comedy zusammenzubringen oder Unterhaltung zusammenbringen, fand ich einen coolen Ansatz. Ich glaube jetzt bei Nuhr zum Beispiel ist vielleicht auch das Problem, da wird sich ja keiner von den jungen Leuten reinstellen.
Nee, auf keinen Fall. Das ist sowieso eine Show von und für Boomer.
Mhm.
Das ist einfach meiner Meinung nach eine Show, die einfach auf dem Friedhof gehört.
Ja.
Es gehört eingestellt und er gehört in Rente geschickt. Er ist auch alt genug.
Ja. Die ARD wurde natürlich auch kritisiert, also konfrontiert mit Vorwürfen wie deinen zum Beispiel. ich habe es von dpa und die Online gefunden. Ich glaube, die haben da so pauschal an alle das Gleiche rausgeschickt. Zitat, selbstverständlich sind wir uns unserer öffentlich-rechtlichen Aufgabe und Verantwortung bei der Gestaltung des Programms bewusst. In Satireformaten gilt es jedoch auch, die künstlerische Freiheit zu achten. Comedy und Satire sollten polarisieren, das Spiel mit Klischees oder überspitzter Darstellung ist ihnen immanent. Weiter geht's mit, über Geschmacksgrenzen beim Inhalt wird man wohl immer unterschiedliche Auffassungen vertreten können.
Ja, das ist ja auch okay.
Nur hat sich dann auch am 26.06., also vor 3 Tagen, auf Facebook geäußert, damit es auch garantiert niemand von den Leuten mitbekommt, die ihn kritisiert haben.
Stil echt.
Ich zitiere, Ich habe den Anfang ein bisschen gekürzt, weil es ist ein langer Text gewesen. Mhm. Ich hätte Witze über Femizide gemacht, habe ich nicht. Ich hätte Victim-Blaming betrieben, habe ich nicht. Von denen, die sich gerade wieder in den Medien publikumswirksam erregen, hat die überwältigende Mehrheit die Sendung nicht einmal gesehen. Sonst hätte sie wahrgenommen, dass es in Nur im Ersten um etwas ganz anderes ging. Um das Wort strukturell, das allen Männern Schuld zuweist, weil sie strukturell Täter sind. Es ging um mehrere Artikel in großen deutschen Zeitungen, in denen Frauen in Frage stellten, noch mit Männern leben zu können, weil diese statistisch töten. Diese völlig überzogene pauschale Verunglimpfung war Thema meines Beitrages. Ich habe betont, sorry, ich muss jetzt hier gerade einhaken, weil ich mir denke so, mein Gott, deine Aufregung darüber, dass Frauen sich dazu äußern, ist größer als die Aufregung darüber, dass es Frauen gibt, die sterben.
Ja.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Und dieses Argument, ihr habt es ja nur falsch verstanden. Wenn wir es falsch verstanden haben, hast du schlechte Arbeit gemacht, Kollege.
Ja. Ich habe betont, dass jeder Frauenmord selbstverständlich einer zu viel ist, aber dass die Chance, bei der Partnerwahl auf einen Frauenmörder zu stoßen, verschwindend gering ist. Dass das Wörtchen strukturell, also wissenschaftlich verbrämt, dass es sich um ein Pauschalurteil gegenüber Männern handelt und dass man bei der Partnerwahl gelassen bleiben kann. Kein Witz über Femizide? Nirgends. Habe ich noch nie gemacht. Werde ich nicht tun. Der Vorwurf ist lächerlich. Interneterregung wird zur Volksmeinung umgedeutet. So ist es üblich diesen Tagen. Ganz ehrlich, ich kaufe ihm nicht ab, dass er sowas nicht mit einberechnet. Der denkt sich doch,
ja,
ich provoziere und mache damit.
Am Ende profitiert er davon ja auch wieder.
Klar, wir springen ja auch übers Stöckchen, wenn wir so eine Sendung bei uns machen darüber.
Ja.
Gleichzeitig weiß ich auch nicht, wie man am besten damit umgeht. Soll man einfach nichts mehr kommentieren?
Nee, auf keinen Fall. Das ist auch keine Lösung. Ich meine, am Ende, was er damit macht, ist sein Publikum zuspitzen. Also Leute vergraulen, denen das gegen Strich geht.
Mhm.
Und dann bleiben halt nur noch die übrig, die ihm immer Beifall klatschen, egal was er sagt.
Ja.
Und das ist natürlich für ihn schön und gut. Aber wenn wir es nicht kritisieren, dann überlassen wir sie ja ihrer Bubble unwidersprochen. Und auch, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man darüber redet. Gerade auch, es ist ja auch so ein bisschen ein Spiegel von einer bestimmten Klientel, die halt nun mal existiert, die unter uns lebt, mit denen wir vielleicht verwandt sind, etc. pp. Und es ist irgendwie ein guter Indikator, um mal zu checken, was die Logik in diesem Denken ist. Und wie man der auch widersprechen kann mit Fakten und logischen Schlussfolgerungen.
Ja.
Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn wir darüber sprechen.
Ja.
Niemand von unseren Zuhörern wird nach dieser Folge nur Fan, I guess.
Nee, ich glaube auch, also ich meine, das ist im Endeffekt jetzt genau die gleiche Debatte, auf die aufgesprungen wird, wie bei der Bär versus Mann im Waldtreff-Diskussion.
Ja, ja.
Wo ich mir denke, okay, wir haben das da schon durchgekaut und natürlich wird es da Leute geben, die sich nachdem so ein Thema durchs Feuilleton gejagt wird, denken, warum regen sich jetzt alle wieder so auf, nichts darf man mehr. Aber vielleicht gibt es auch ein paar, die sich denken, ey, vielleicht ist der Punkt valid.
Mhm.
Gerade, ich glaube, dass er vielleicht bei dem Thema zu sehr über die Stränge geschlagen hat.
Mhm.
Und davon sich vielleicht auch, das vielleicht auch zu doll war für Leute, die oft so eine Kritik als zu drüber empfinden.
Es ist auch interessant, dass er dachte, ich will was zum Thema Männerhass sagen und als Beispiel nehme ich Femizide.
Ja.
Weil es gibt ja wirklich zigtausend andere Buzzwords, Phänomene, die man auch als Beispiel nehmen könnte. Er hat einfach die Spitze vom Eisberg sich ausgesucht.
Ja.
Das ist bestimmt kein Zufall.
Hallo, es meldet sich Sophia aus dem Schnitt. Es ist nämlich nach unserer Aufzeichnung, glaube eine Stunde später, noch was passiert. Und zwar hat der Standard einen Artikel veröffentlicht, in dem steht, dass die Produktionsfirma von der Nur-Sendung, bei der Nur auch Gesellschafter ist, der Redaktion eine Mail geschrieben hat, in der sie sowas wie eine Richtigstellung und ich glaube auch eine Löschung des Artikels gefordert haben. Die haben eben diesen Artikel veröffentlicht, der erste, der diese Kritikwelle ins Laufen gebracht hat. Sie schreiben, dass sie eben finden, dass der Artikel falsch ist, dass ich nur nicht lustig machen würde über Femizide und fordern deswegen, dass sie das richtigstellen. Andernfalls würden sie rechtliche Schritte einleiten, also tatsächlich genau das, was Kämpfer der Meinungsfreiheit ebenso machen, wenn sie sich selbstlos für die Meinungsfreiheit einsetzen. Wir gehen zurück zu Sophia vor 3 Stunden, mit Jovi vor 3 Stunden. LG! Ja, das Ding ist, ja, ich weiß nicht, ob er sich dann irgendwie dachte, er muss das Beispiel nehmen, das halt am unwahrscheinlichsten ist, weil wenn er jetzt über sowas gesprochen hat wie Catcalling, rede einmal in deinem Leben mit einer Frau.
Ja, ja, voll.
Also.
Es ist schon eventuell strukturell.
Ja.
Ja, vielleicht wirklich. Und ich meine, also der Punkt, den er machen wollte, ist ja eigentlich, Männer werden über einen Kamm geschert.
Ja.
Und das ist ja das, was er kritisieren will.
Ja.
Und wo er eigentlich sicher ist, dass das der Fall ist.
Mhm.
Aber ist es ja nicht. Ich verstehe, dass man diesen Schluss zieht als Boomer, der vielleicht so einen Kulturdiskurs beobachtet und aber nicht richtig in der Materie ist, dass man dann denkt, als Mann darf man ja gar nichts mehr, wir sind ja alle scheiße in den Augen von den jungen Leuten und man kann nichts mehr richtig machen, bla bla bla. Ich verstehe, dass das eine Beobachtung ist, die man macht, wenn man nicht im Diskurs steckt, weil natürlich kann man das so lesen.
Ja.
Aber wenn man sich halt mal ein bisschen mit der Struktur befasst, wird einem ja irgendwann klar, dass das eben halt auch Gründe hat, dass wir quasi die männliche Sozialisierung als ein großes Problem sehen, weil eben diese Pyramide damit zusammenhängt an missbräuchlichem, übergriffigen Verhalten bis hin zu Mord. Und das ist eben die Info, die ihm fehlt.
Ja, der Witz ist auch, dass der Text, den er einblendet, das ist wirklich das Lächerlichste eigentlich, auf den er als Aufhänger nimmt, der heißt, ich will mit Männern leben. Und befasst sich mit dem Phänomen Heterofatalismus und dem Frust, aber ja trotzdem auch dem Wunsch, ich will die Leute nicht aufgeben.
Ja.
Und was, glaube ich, auch eine Feinheit ist, eine sprachliche Feinheit, die er, glaube ich, mit Absicht einfach auch gerne auslässt, ist, dass ja sehr wohl ein Unterschied gemacht wird zwischen Männern pauschal und Männlichkeit.
Ja.
Und ich glaube, der kleine, aber feine Unterschied ist, dass wir natürlich nicht sagen, alle Männer sind scheiße.
Ja.
Also manchmal sage ich das auch mal. Aber, sondern wir sagen, es gibt ein Problem mit männlicher Sozialisation, so wie es du gerade angesprochen hast, und mit den Männlichkeitsidealen, die darauf abzielen, dass man sich abgrenzt durch Frauen, die geprägt sind von patriarchalen Besitzansprüchen und die ja wirklich das Leben überall durchziehen.
Ja. Ich habe übrigens gestern erst drüber nachgedacht, wie oft in meinem Leben ich schon das Wort Sozialisierung gesagt habe.
Mhm.
Weil ich immer, wenn ich über dieses Thema diskutiere, immer nicht sage, Männer, Männlichkeit, ich sage immer männliche Sozialisierung.
Ja.
Damit die Leute checken, dass es mir nicht um Gender oder Geschlecht geht. Es geht mir um anerzogene Verhaltensweisen. Und die sind das Problem.
Ja, voll.
Und das rallt er ja nicht.
Mhm, mhm. Ich denke mir auch bei sowas immer, okay, wenn bei dieser Debatte dir der Schutz von Frauen nicht als Argument reicht, dann nimm doch wenigstens den Schutz von Männern. Es sind ja nicht nur Männer die Täter, sondern Männer sind auch viele Opfer
von Männern. Ja.
Und es liegt natürlich nicht daran, dass denen die Aggressivität durch die Adern fließt, sondern an Sozialisierung.
Ja.
Wir werden eben erzogen, von Gesellschaft geprägt, von Kultur geprägt und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch Männlichkeit kein homogener Pool, sondern muss auch differenziert betrachtet werden. Dabei haben wir uns in der Folge zu Heterofatalismus auf Bourdieu und Connell bezogen. Da könnt ihr nochmal reinhören. Da haben wir das alles aufgedröselt, jetzt aber hier nur am Rande gesagt, Stichwort queere und nicht weiße Männlichkeit. Ist ja keine Frage, dass Männlichkeit an sich durchzogen ist von Machtstrukturen. Aber weil du eben gerade schon die Gewaltpyramide angesprochen hast, schneide jetzt hier nur ganz kurz so Geschlechterverhältnisse an.
Ja. Schadet nicht.
Genau, wir haben ja über Gewalt gesprochen jetzt hier, über Misogynie und Witze darüber und haben schon eigentlich gesagt, okay, es mag ein Witz sein, es zahlt trotzdem ein auf den Diskurs und es beteiligt sich natürlich trotzdem an der Machtstruktur Patriarchat, in der man mit solchen Witzen natürlich auch zu einer Normalisierung beiträgt und zu einer Verfestigung von so einem System. Und ich habe mir dazu ein Paper durchgelesen, das ich übrigens empfehlen würde, beziehungsweise ich empfehle eigentlich alle Paper, die rausbringen, vom IDZ Jena. Die sind immer so recht knapp, finde ich, aber geht um ganz viele soziologische Themen. Findet ihr da was? Und das Paper kommt von Malte Pannemann.
Finde ich geiler Name.
Iconic Name.
Auch sehr passend zum Thema.
Voll Pannemann.
Männer, für mich Panne.
No-Go-Mann.
So können wir die Folge nennen.
Er hat einen Text geschrieben, der heißt Männlichkeit, Gewalt und Misogynie. Falls ihr Bock habt, könnt ihr euch das durchlesen. Und ich fand es nochmal ganz spannend, mir das ins Hirn zu brettern. Er schreibt, Männer sichern sich den Machtanspruch über Frauen eben auch durch Gewalt und Hegemonie zeichnet sich auch durch Erdulden aus oder einer Form der Akzeptanz durch Selbstschutz. Mhm. Und dadurch kommt dann die Herrschaft eben ohne offene Ausübung von Zwang und Gewalt aus. Also allein die Angst vor der Gewalt strukturiert uns schon.
Ja.
Es gibt auch in diesem Text von Garcia, nee, wie hieß sie nochmal? Dieser eine, Mit Männern leben.
Ja.
Von Manon Garcia, weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber die hat geschrieben ein Buch, das ist eine Reportage über den Pellicot-Prozess und sie formuliert es nicht so aus, aber ich glaube, die ist auch Philosophin oder Soziologin und man merkt, okay, da liegt die gleiche theoretische Struktur drunter und sagt, das Leben als Frau wird schon durch die Angst des Vergewaltigtwerdens vorgeprägt.
Auf jeden Fall.
Und das bedeutet praktisch, du brauchst gar nicht mehr die Gewalt. Du brauchst gar nicht mehr die Vergewaltigung. Du brauchst nur das Bewusstsein darüber und die Angst davor. Und das strukturiert dein Leben schon.
Auf jeden Fall. Und jeden Morgen, wenn ich mir was anziehe.
Ja, voll.
So, allein schon.
Und das bedeutet praktisch, auch was er hier sagt, so Femizide, es ist zwar nur so ein ganz kleiner Teil, wir brauchen gar keine Angst haben, es funktioniert so halt nicht.
Nee, und vor allem, da passt wieder diese blöde Schlangenanalogie. Wenn du einen Pool hast und da sind 1000 Schlangen drin und eine davon ist giftig und könnte dich umbringen, gehst du dann da rein oder nicht?
Ja, voll.
Also es reicht ja, wenn es einer von 1000 ist und es ist ja nicht mal, es ist ja sogar mehr als einer von 1000. Oder beziehungsweise, wenn du quasi alle Arten von sexualisierter Gewalt mit reinnimmst, dann ist es ja noch viel, viel häufiger.
Ja.
Deswegen, keine Ahnung, soll ich einfach morgens mir mein Ave Maria beten und hoffen, dass es schon passen wird?
Ja, voll. deswegen ist sein komischer Statistikbezug halt Bullshit.
Ja.
Im Übrigen auch eine saublöde Pointe irgendwie zu sagen, die Autoren, die kennen ja gar keine Statistik. Naja.
Ja, es hackt doch.
Der Pannemann führt seinen Text noch fort und sagt, Gewalt bleibt stets eine drohende Option für den Fall von abweichenden Verhaltensweisen und so ist sie immer ein Teil der Herrschaft.
Ja.
Also, und daran wird ja ganz deutlich, wie zum Beispiel, wenn wir sprechen über, du hast vorhin gesagt, eine Trennung ist der ausschlaggebende Punkt, wo der dann zum Beispiel zu einem Femizid geführt hat.
Ja.
Und das ist ja voll häufig dann eine Verletzung von dem patriarchalen Besitzanspruch, den der Mann erlebt hat und dann praktisch seine Ehre wiederherstellen muss.
Ja. Und er ist so gekränkt, dass er jetzt die Frau umbringen muss, in seiner Männlichkeit.
Ja. Und sein Schluss dazu ist, dass wir uns gerade durch den Feminismus in einer Krise der Geschlechterverhältnisse befinden und eben auch in einer Krise der Männlichkeit, wenn die sich auch dadurch eben konstituiert, dass sie diesen Machtanspruch hat und durch die Abgrenzung zur Frau. Und natürlich wird dann einmal alles umgewälzt.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, für nur ist es vielleicht auch ein Rütteln an diesem Verhältnis sichtbar, dass Frauen sich so äußern in den Medien und so gegen Männer wettern.
Ja.
Und dass bei ihm eigentlich der Witz nur ist.
Die sollen sich mal nicht so anstellen.
Ja.
Hat doch früher auch funktioniert, ohne dass jemand gemeckert hat.
Ja. Oh, ihr habt mir hier nur eine Misogynie-Definition rausgeschrieben. Soll ich die nur vorlesen? Eigentlich hätte die vorher kommen müssen.
Schadnet, komm, hau raus.
Schadnet. Kann ich vorne reinschneiden. ich beziehe mich hier auf Man, Kate Mann. Die haben wir auch schon öfter zitiert. Für sie ist die Idee zentral, dass Frauen als gebende Menschen gesehen werden und Männer als nebende.
Mhm.
Zitat, in dieser Ökonomie moralischer Güter sind Frauen verpflichtet, dem Mann etwas zu geben, aber nichts zu verlangen, woraus eine Anspruchshaltung von Männern gegenüber Frauen resultiert.
Ja.
Diese gelte es zu erfüllen, um nicht Opfer von strafender Misogynie zu werden.
Ja.
Misogynie erfüllt hier den Zweck der sozialen Kontrolle von Frauen. Sie ist ein Instrument der Maßregelung, um dieses System von Geben und Nehmen zu gewährleisten.
Mhm.
Naja, ich empfinde auf jeden Fall seinen Witz als Form der Maßregelung irgendwie.
Ja, und da sind wir auch schon wieder bei diesem ganzen Themenkomplex Manosphere, Tradwives, Christfluencer. Dieses Ganze, wir wollen zurück zu der guten alten Zeit, als Frauen nur gegeben haben und Männer nur genommen.
Ja.
Und niemand wollte irgendwas daran ändern. Und ja, es ist einfach die Zeit, in der wir leben, es ist so Hölle. Ich pack es nicht mehr.
Ja, ich hatte eigentlich als Abschluss, was darf Comedy? Aber das haben wir jetzt schon währenddessen eigentlich abgefrühstückt, würde ich sagen.
Ja, Soll ich dir noch eine lustige Anekdote erzählen, die vielleicht ein bisschen hilft bei zum Thema toxische Männlichkeitsbilder?
Auf jeden Fall.
Ich war letztes Wochenende in Wuppertal. Mhm. Ich habe Freundinnen besucht, unter anderem Schmonni, die kenne ich von Twitter und die hat einen Hund namens Mücki und den Hund liebe ich über alles. Ich gucke mir Bilder von dem an, wenn es mir schlecht geht, seit 7 Jahren oder so und ich habe den Hund zum ersten Mal live gesehen. Ich war starstruck.
Hast du ihm ein Ei gegeben?
Nee.
Mann.
Der hat früher mal sonntags ein Ei bekommen, der Mücki. Auf jeden Fall ist es der lustigste, schönste Hund der Welt. Es war super schön. Wuppertal ist eine wunderschöne Stadt. Shoutout an alle, die in Wuppertal wohnen. Ihr habt einfach gewonnen im Leben. Es ist wirklich eine saugeile Stadt.
Ja.
Auf jeden Fall, da wohnt auch ein Freund von mir, Bene, und der hat mir eine geile Anekdote erzählt. Liebe Grüße. Der ist Lehrer und war auf Klassenfahrt mit noch einer Lehrerin, Kollegin und hatte so eine ganz kurze Hose an. Und in seinem Wortschatz ist halt auch schon die Vokabel fotzig angekommen. Und er hat gesagt, ja, das ist meine fotzige Hose. Und seine Lehrerin, Kollegin, kannte den Ausdruck noch nicht, fand den aber ganz witzig und hat sich den gemerkt. Und dann sind sie irgendwie jeder in ihre Unterkunft gegangen, um sich nochmal umzuziehen. Und sie schreibt ihm auf WhatsApp, na, hast du dein Fotzenhöschen ausgezogen?
Oh mein Gott.
Ich bin so abgeschmatzt von dem Begriff Fotzenhöschen. Und ich werde das so krass in mein Vokabular aufnehmen.
Fotzenhöschen.
Übrigens, Sophia, du hast auch ein krasses Fotzenhöschen an heute.
Ja, ich habe ein krasses Fotzenhöschen. Das war gerade ganz schlimm. Es ist ja jetzt, also vorhin saß sie gerade so mit meinem Fuß hier oben, aber so angewinkelt. Und es ist mir einfach während der Aufzeichnung aus meiner Kniekehle ein Schweißtropfen hier so runtergelaufen am Bein gerade.
Mann, ja. Wann hört diese Folter auf?
Ja, und unter meinem Boobs. Au, oh, siehst du das? Schweißflecken.
Ja. Dabei ist heute eigentlich nicht mehr so heiß. Wir haben irgendwie 23 Grad oder so, aber die Sonne ballert hier rein.
Das ist der.
Ich kann das alles nicht mehr, dieser fucking Klimawandel.
Der Klimawandel und der Performance-Druck durch die Hellol-Aufzeichnung, der lastet auf unseren Schultern und unter meinen Brüsten.
Da lastet der besonders, ja. Oh Mann. Ja, ich habe dir jetzt die ganze Zeit gewartet, dir diese geile Fotzenhöschen-Anekdote zu erzählen.
Das ich
wusste,
toll.
Dass dir das bestimmt gut gefällt.
Ja. Ich mache auch, also ich habe extra dir nicht sofort geschrieben, als mich jemand auf der Pride angesprochen hat, weil ich dachte, nee, das erzähle ich irgendwie sowas von einem Podcast.
Das ist jetzt ein neues Ding, dass wir uns Sachen vorenthalten, weil wir sie live on air erzählen müssen. Na toll.
Peinlich.
Unangenehm.
Naja, wir hoffen, euch hat diese unangenehme Folge gefallen. Damit machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob wir noch irgendwas ankündigen müssen oder so, aber ich glaube nicht.
Nee, nächste Woche geht es dann wieder regulär weiter mit einem weiteren schrecklichen Mann.
Also diesen Samstag nichts. Nächsten Samstag kommt wieder eine Klopperfolge.
So.
Sophia ist schon in den Vorbereitungen und in den Startlöchern.
Ich hoffe, ihr freut euch. Die eine Person auf der Pride meinte nämlich, sie war richtig traurig, als wir gesagt haben, dass wir eine Woche Pause machen.
Leute, andere machen Monate Pause. Ihr müsst damit klarkommen, wenn wir auch mal ausschlafen müssen. Ne? Ja, aber jetzt haben wir eigentlich gar keine Pause gemacht.
Eben.
Deswegen, ja, haben wir noch einen Gut.
Wir haben einen Gut und wünschen euch einen frohen Gutschwitz.
Genau. Liken, teilen, kommentieren, Glocken anmachen, was weiß ich, was man noch alles machen kann.
Weiter verschicken, Insta-Story, schickt es an die Oma, an Opa.
Per Brief vielleicht auch ein QR-Code.
Oh ja, QR-Code per Brief. Das gefällt mir.
Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über Ko-fi machen. Und danke an Sofa und danke an Misha. Und ich glaube, damit haben wir alles gesagt.
Herr Ton und Frau Grafik.
Ja.
Und damit sagen wir Tschüss.
Tschüss.